Träume können etwas sehr Eindrückliches sein. Zum Beispiel können Träume große Angst machen. Also es gab bei uns immer wieder Nächte, in denen mindestens ein Kind gerufen hat, weil es Albträume hatte und Angst hatte. Und die Angst so groß war, dass das Kind diesen Traum nicht mal erzählen wollte. Aus Sorge beim Erzählen wird das Geträumte real. Durch Träume verarbeiten wir das, was wir am Tag erlebt haben. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich kenne das ganz besonders in Situationen, wenn mich ein Thema besonders beschäftigt oder auch gestresst hat, dass ich das nachts ganz stark verarbeitet habe. Ich erinnere mich an Studium, als ich Hebräisch gelernt habe. Hebräisch habe ich in so einem Feriensprachkurs in 9 Wochen gemacht. Das heißt, von morgens bis abends ging es nur um diese Sprache, um Hebräisch. Und das habe ich nachts ganz deutlich gemerkt, dass ich vom hebräischen Alphabet geträumt habe, von den alttestamentlichen Texten, die wir übersetzt haben, ganz besonders von König David. Ich weiß auch nicht genau warum, aber der hat immer eine große Rolle in meinen Träumen gespielt, der König David. Und ich erinnere mich an eine Nacht, als ich schweißgebadet aufwachte, weil ich geträumt habe, meine Vokabelkarten sind weg und ich habe im Schlaf mein ganzes Bett durchwühlt, um diese Vokabelkarten zu suchen. Also das heißt, dieses Hebräisch lernen hat mich doch deutlich gestresst und beschäftigt. Später im Studium in Heidelberg habe ich sehr, sehr viel gekellnert neben dem Studium. Und auch da gab es eine Zeit, wo das anscheinend ganz schön viel war, dass es mich auch in den Träumen begleitet hat. Ich bin eines Nachts aufgewacht und habe mich dabei erwischt, wie ich mitten im Zimmer stand. Und zwar mit so einer erhobenen Hand, das war so mein Tablettarm. Und bereit war, Tisch 114 zu bedienen, wo nämlich noch niemand war. Also auch das hat mich sehr beschäftigt, dass ich sogar angefangen habe, Schlaf zu wandeln. Da passiert ganz schön viel in uns, in unserem Unterbewusstsein, während wir schlafen. Es ist in der tiefen Psychologie auch so besonders herausgestellt worden, was für eine Rolle doch die Träume spielen, dass Träume so ein Zugang zu unserem Unbewussten ist. Und so spielt es eine große Rolle. Sigmund Freud war das, der das herausgestellt hat und der auch gesagt hat, Träume sind so ein Zugang zu Gedanken von uns, die wir ansonsten gar nicht so zulassen würden. Und wenn wir schlafen, dann sinkt sozusagen unsere Hemmschwelle und unsere Grenzen, die wir uns so im Bewusstsein, im wachen Zustand setzen. Und dann kann das Unbewusste an die Oberfläche kommen. Also, so sagt Freud zum Beispiel auch, dass das nicht nur so eine bloße Verarbeitung dessen ist, was wir erlebt haben am Tag, sondern dass in Träumen noch viel mehr deutlich wird, nämlich unsere tiefsten Wünsche und Bedürfnisse, aber auch unsere Ängste und unsere Sorgen. Und bei den Ängsten, kenne ich zum Beispiel auch nicht nur bei den Kindern, die das immer wieder hatten mit diesen Angstträumen, sondern auch bei mir. Dass das auch meine Ängste offenbart hat. Ich weiß, als ich mit unserem ersten Kind schwanger war und unser erstes Kind dann auf der Welt war und unsere Tochter noch ganz klein war, habe ich fast jede Nacht geträumt, dass unserem Kind etwas passiert. Also, dass sie irgendwo runterfällt oder vom Auto erfasst wird oder dass sie droht zu ertrinken oder dass Olli sich nachts im Schlaf auf sie gerollt hat. Nachts, es ist nie passiert, nein, aber nachts habe ich teilweise Olli geschüttelt, du liegst auf Leni und er sagt, Leni liegt da hinten in ihrem Bett. Also es hat mich sehr beschäftigt und auch dadurch ist anscheinend so eine Angst offenbar geworden, die mir ansonsten gar nicht so bewusst war. Ja, dass ich doch so Angst hatte, dass meinem Kind was passieren könnte, vielleicht auch Angst vor der Verantwortung oder was da alles noch hinterstecken könnte. Das heißt, Träume sind doch schon was Besonderes und auch was Faszinierendes, wenn man so darüber nachdenkt. Und sie sagen viel über uns aus, auch viel über Dinge, die uns ansonsten gar nicht so bewusst sind. Die Bibel zeigt uns, dass Träume aber noch was anderes sein können, dass da noch eine ganz andere Dimension mit reinkommen kann. Nämlich in der Bibel wird deutlich, dass in Träumen auch Gott mit uns Menschen sprechen kann. In der Bibel kommt das gar nicht so selten vor. Im Alten Testament sind das rund 20 Träume, von denen berichtet wird, in denen Gott mit den Menschen spricht, vor allen Dingen mit Propheten. Und im Neuen Testament gibt es das auch immer wieder. Und zwar ist es vor allen Dingen so wichtig für die Heilsgeschichte, weil Gott durch die Träume den Menschen immer sagt, was sie tun sollen. Also zum Beispiel träumt Josef, dass er bei Maria und bei dem Kind bleiben soll, obwohl er weiß, dass das Kind nicht von ihm ist. Oder auch die Weisen aus dem Morgenland, die werden in einem Traum gewarnt, dass sie Herodes nichts von dem Neugeborenen, nichts von dem Jesuskind erzählen sollen. Josef flieht mit Maria und Jesus nach Ägypten aus Sorge vor Herodes. Und das tut er auch auf einen Traum. Durch einen Traum wird er dazu aufgerufen. Auch der Apostel Paulus, dann deutlich später, der lässt sich auf einer Missionsreise durch einen Traum leiten, wo Gott ihm dann auch sagt, wo er hinzugehen hat und von Jesus zu erzählen hat. Das heißt, in der Bibel wird deutlich, dass Gott Menschen in Träumen begegnet. Und bis heute gibt es das. Bis heute erzählen Menschen, dass sie Gottes Stimme im Traum gehört haben, dass sie Gott begegnet sind. Und die faszinierendsten Geschichte finde ich, dass Geschichten, die man auch immer wieder hört, das sind Menschen, die vorher Jesus noch überhaupt nicht kannten und im Traum Jesus begegnet sind und angefangen haben, ihn kennenzulernen immer mehr und auch mit ihm zu leben. So gibt es ganz unterschiedliche Träume und Träume können ganz Unterschiedliches in uns hervorrufen und wachrufen. Und es gibt ganz besondere Träume, die auch ganze Leben verändern können und die auch eine neue Zukunft schenken können. Um genau so einen Traum geht es jetzt in unserem Predigttext und es ist wahrscheinlich der bekannteste und auch der eindrücklichste Traum aus der Bibel. Ich lese aus dem ersten Buch Mose die Verse 10 bis 19. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort lagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich sollen alle Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Entsetzt blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Ein ganz besonderes und beeindruckendes, auch bekanntes, denke ich, Erlebnis von Jakob, dieser Traum von der Himmelsleiter. Und ich finde, dieser Traum, dieses Ereignis wird noch besonderer, wenn wir uns einmal in Erinnerung rufen, in was für einer Situation Jakob da gerade ist, als er diese Nacht hat, in dem er den Traum hat. Denn ich gehe davon aus, dass Jakob in dieser Nacht einiges erwartet hätte, aber mit Sicherheit nicht das. Zur Situation: Jakob ist der Zwillingsbruder von Esau und Esau ist der Ältere. Wenn auch nur 2 Minuten, aber er ist der Ältere von beiden. Und das hat gerade damals ja noch eine große Rolle gespielt, wer der Erstgeborene ist. Das heißt, Esau wird alles erben. Er wird den Segen von dem Vater bekommen und er wird alles erben, was der Vater hinterlassen wird. Jakob aber, der akzeptiert das nicht so ganz. Das findet er nicht ganz in Ordnung, dass Esau das bekommt. Er möchte es gerne selber haben. Und so gibt es unterschiedliche Geschichten, wie er das nach und nach bekommt. Also einmal kauft er seinem Bruder das Erstgeborenenrecht ab, und zwar durch ein Linsengericht. Also der Bruder hatte großen Hunger, muss man sagen, und hat dann auf sein Erstgeborenenrecht verzichtet. Und es gibt noch eine zweite Geschichte, wo Jakob mit Hilfe seiner Mutter, denn bei seiner Mutter ist er der Liebling, sich den Segen des Vaters erschleicht. Der Vater denkt nämlich Esau sehr vor ihm, der Vater sieht nicht mehr so gut, Herr Isaak. Und so bekommt Jakob diesen Segen seines Vaters und somit auch erbt er auch alles. Als sein Bruder Esau das jetzt hört, schäumt er natürlich vor Wut, ja, und schwört Rache. Jakob bleibt nichts anderes übrig, als zu fliehen. Er muss sein Zuhause verlassen, alles, was ihm lieb und vertraut ist, seine Familie, seine Sicherheit. Und er flieht jetzt ins Ungewisse. hat einen langen und einen gefährlichen Weg vor sich. Er weiß nicht genau, was auf ihn zukommt. Und vermutlich ist er traurig um den großen Verlust, den er da jetzt gerade macht. Wahrscheinlich hat er ein schlechtes Gewissen, was er auch seinem Bruder angetan hat. Aber vermutlich wird er vor allen Dingen Angst haben vor seinem Bruder. Und so befindet sich Jakob also allein auf dem Weg. Und irgendwann ist er so müde und erschöpft, dass er sich ausruhen muss. Er nimmt einen Stein unter seinen Kopf und legt sich hin. Also auch nicht unbedingt besonders bequem. Und liegt jetzt da irgendwo in der Fremde, in der Steppe, auch hilflos ausgeliefert, auch wilden Tieren gegenüber, auch Räubern. Und liegt da erschöpft und allein und wahrscheinlich auch ziemlich verzweifelt. Und so schläft er ein. Und in dieser Nacht, in dieser furchtbaren, verzweifelten Situation, in der er sich befindet, in dieser Nacht begegnet er Gott im Traum. In diesem ganz besonderen Traum. Und er sieht, wie da eine Leiter steht. Eine Leiter, die auf dem Boden steht und bis hoch in den Himmel geht. Und Engel, also die Boten Gottes, steigen auf dieser Leiter immer hoch und runter. Und oben steht der Himmel offen und Gott steht da und spricht mit ihm. Ein ganz, ganz besonderer Traum, eine besondere Szene, die auch irgendwie künstlerisch, ich weiß nicht, wie oft dargestellt wurde, sogar in der Musik und in der Bildhauerei, vor allen Dingen aber in der Malerei, gibt es ganz, ganz viele Bilder, die diese Szene darstellen. Eine Szene zum Staunen, ja. Denn es ist was Besonderes, was in diesem Traum passiert. Denn Gott schafft durch diese Leiter, durch diese Himmelsleiter, schafft er eine Verbindung zwischen Himmel und Erde und in dem Moment zwischen ihm und Jakob, der da auf dem Boden liegt. Das heißt, er kommt Jakob ganz nah. Und das ist für das Alte Testament was ganz Besonderes. Denn der Gott Jahwe im Alten Testament, der ist ganz, ganz weit weg für die Menschen. Der erscheint den Menschen sehr, sehr fern und kaum erreichbar. Und hier ist das anders. Hier ist er ganz nah. Hier ist es nur eine Leiter, die Gott und Jakob trennt. Und die Gott und Jakob in dem Moment aber auch verbindet. Und hier sind die Engel, die hoch und runter steigen. Wir wissen nicht so genau, warum. Vielleicht, weil sie als Boten Gottes die Botschaften von Gott zu den Menschen und umgekehrt transportieren. Aber auch durch diese Engel, die hoch und runter steigen, wird die Verbindung ja auch nochmal näher und enger. Also die Distanz wird überbrückt. Gott begegnet hier Jakob und kommt ihm ganz nah. Das Besondere daran, finde ich, ist wirklich, dass Gott sich Jakob gerade in dieser Lebenssituation hinwendet. Ja, also Gott weiß ja alles, was Jakob getan hat. Und er sieht Jakob in dieser Situation, auch in dieser Zerrissenheit und mit all der Trauer und der Angst, aber auch mit all der Schuld, die er auf sich geladen hat, all die Fehler, die er gemacht hat. Und mit alledem begegnet ihm Gott jetzt, und zwar ganz persönlich. Gott beginnt zu sprechen und erinnert Jakob an etwas ganz Besonderes. Er erinnert ihn nicht an seine Schuld, er tadelt ihn nicht, er straft ihn nicht, sondern ganz im Gegenteil, er sagt ihm ganz Wunderbares. Er erinnert ihn an die Versprechung, die schon sein Großvater Abraham bekommen hat. Ein wunderbarer Zuspruch, der auch Jakob gilt. Gott sagt, das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und ich bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Also ein wunderbarer Zuspruch, ein wunderbares Versprechen, was Jakob hier von Gott bekommt, und das auch in dieser Situation. Und was macht Jakob in diesem Traum? Jakob, der sogar nicht davor zurückgeschreckt ist, seinen Vater und seinen Bruder zu betrügen, um ganz hoch hinauszukommen, in diesem Moment bleibt er liegen. Er steht nicht auf und er geht zu den Engeln auf die Treppe. Nein, er bleibt liegen. Ehrfürchtig wahrscheinlich, vielleicht auch wirklich Furcht und Angst, was da gerade passiert, bleibt er liegen und hört Gottes Wort. Und somit ist Jakob ein Empfangender. Er bekommt da etwas geschenkt, ohne dass er irgendwas tun muss, ohne dass er sich irgendwas erschleichen muss oder stehlen muss. Er bekommt es einfach geschenkt. Er wird von Gott beschenkt mit diesen großen Versprechungen. Und nach den Worten Gottes wacht Jakob jetzt auf und spürt, dass Traum und Wirklichkeit hier eins geworden sind, dass das etwas ganz Wirkliches war, was dort passiert ist. dass Gott ihm wirklich begegnet ist und dass Gott ihm Trost und Beistand und Segen zugesprochen hat. Und damit hätte er nicht gerechnet. Er hätte nicht gedacht, dass Gott an diesem Ort ist, und er hätte auch nicht damit gerechnet, dass Gott überhaupt in seinem Leben ist. Auch das war für ihn was ganz Neues und Besonderes. Und so erlebt er Gott gerade, als er sich allein fühlt, als er sich schuldig fühlt, traurig und ängstlich. Am nächsten Morgen stellt er dann diesen Stein, auf dem er gelegen hat, stellt er auf diesen Ort auf und begießt ihn mit Öl, also salbt ihn. Und ein Heiligtum wird damit geschaffen, das Heiligtum Bethel, das später in der Bibel auch immer wieder vorkommt. Und Jakob geht dann seinen Weg. In der Kurzfassung gründet er eine Familie, bekommt 12 Kinder. Diese Kinder werden die 12 Stämme Israel und nehmen das gesamte verheißene Land ein. Also dieses Versprechen, diese Verheißung von Gott, die erfüllt sich tatsächlich durch Jakob. Und auch die, auch eine Versöhnung mit Esau ist später möglich. Vielleicht auch gerade durch diesen Traum, durch diesen Zuspruch Gottes, können auch Esau und Jakob sich später wieder in den Arm nehmen und einander vergeben. Diese Geschichte von der Himmelsleiter, ja, so schön die ist und so eindrücklich und imposant die auch ist und deswegen, glaube ich, auch beliebt und vielfach künstlerisch verarbeitet, ist, glaube ich, nicht nur so, weil es nur so schön klingt und so schön aussieht und vielleicht auch schön zu malen ist, sondern ich glaube, es ist viel mehr. Wenn wir diese Geschichte hören, wird bei vielen von uns so eine große Sehnsucht wach. Also ich kenne das auf jeden Fall von mir, diese Sehnsucht, dass Gott da ist. Die Sehnsucht, dass Gott auch bei mir ist. Und zwar auch in Situationen, wenn ich mich alleine und ängstlich fühle. Auch in Situationen, in denen ich vielleicht Mist gebaut habe. Ja? Wenn ich schuldig geworden bin. Die Sehnsucht danach, dass Gott trotzdem da ist. Und dass die Sehnsucht danach, dass Gott diese Worte auch zu mir spricht. Auch gerade in schweren Situationen. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Ich lasse dich nicht im Stich. Was für schöne Worte. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Frau, die das nämlich genau so nicht erlebt hat, dass Gott bei ihr war. Die gesagt hat, dass es gerade Situationen in ihrem Leben gäbe, in denen sie Gott nicht an ihrer Seite spürt. Und dass das gerade Situationen sind, in denen sie es schwer hat und in denen es ihr nicht gut geht und sie sich allein und hilflos fühlt und Gottes Nähe nicht so spüren kann. Und vielleicht kennt der ein oder andere von uns auch solche Situationen. Situationen wie bei Jakob. Dass es vielleicht Streit gibt in der Familie, was einen belastet. Ja, oder dass man Schuld auf sich geladen hat und wir einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll. Dass es große Angst gibt in unserem Leben, die auch teilweise unser Leben bestimmt und unser Handeln. Erschöpfung und Mutlosigkeit, die sich breit machen kann und wir das Gefühl haben, dass es keinen Ausweg aus der Situation gibt. So wie es Jakob da, so geht es häufig auch uns, denke ich, dass es solche Situationen gibt, in denen man sich alleine fühlt und dass man das Gefühl hat, dass Gott ganz weit weg ist. Häufig erlebe ich aber auch Menschen, denen es gut geht, ja, die ein gutes Leben zu führen scheinen und denen es gut geht mit Familie und mit Alltag, mit ihrem Beruf und was alles so dazugehört, aber die nicht mit Gott rechnen. Die räumen eventuell Gott noch so einen kleinen Platz irgendwann im Jenseits ein, aber nicht im Hier und Jetzt, da passt Gott irgendwie gar nicht rein. Dass Gott ganz fern von dieser Welt ist. Und doch, ich glaube auch bei diesen Menschen gibt es immer wieder die Sehnsucht, diese große Sehnsucht, nicht allein zu sein. Die große Sehnsucht, das Leben nicht alleine meistern zu müssen und dem eigenen Leben auch nicht aus sich heraus, selbst heraus einen Sinn geben zu müssen. Die Sehnsucht danach, Zuspruch zu bekommen und Unterstützung zu bekommen. Die Sehnsucht nach einer Himmelsleiter. Die Sehnsucht danach, dass Gott uns ganz, ganz nahe kommt. Und wie nah Gott uns wirklich kommt, ob wir das jetzt spüren oder nicht, er kommt uns ganz, ganz nah und das wird ganz besonders deutlich durch Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt und durch seine Geburt und durch sein Leben und durch sein Wirken und auch durch seinen Tod durften wir erfahren und das immer noch, wie nah Gott uns ist. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel sagt Jesus einen ganz besonderen Satz. Da sagt er, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel hinauf und herab gehen sehen auf den Menschensohn. Das ist ein total besonderer Satz, gerade wenn man nämlich die Himmelsleiter von Jakob kennt, dann ist völlig klar, dass Jesus darauf Bezug nimmt. Und dass dann auch klar ist, welche Bedeutung dieser Satz hat. Nämlich, er spricht nicht von einer Leiter, er spricht von dem Menschensohn. Und der Menschensohn, das ist er. Der Menschensohn ist Jesus Christus. Das heißt, die Leiter, auf die hier die Engel hoch und runter gehen, das ist Jesus Christus selber. Jesus ist die Leiter. Er ist unsere Verbindung zu Gott. Und er hat den Platz der Leiter eingenommen. Das heißt, Jesus ist der Ort auf der Erde, an dem der Himmel offen ist und an dem Gott da ist und wir Gott erfahren können. Jesus gibt uns die Möglichkeit, Gott ganz nahe zu kommen und Gottes Gegenwart zu spüren. Jesus ist der Weg, auf dem wir zu Gott kommen können. Heute und in Ewigkeit. Er ist unsere Leiter in den Himmel. Und auch Jesus hat einen wunderbaren Zuspruch an uns, ja, indem er nämlich zu jedem von uns sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Das heißt, Jesus ist es, der unsere Sehnsucht stillen kann. Unsere Sehnsucht nach Zuspruch und nach Begleitung und nach Unterstützung. Denn er ist unsere Himmelsleiter. Und diese Himmelsleiter, anders als Jakob in dem Traum, ja, diese Himmelsleiter, die dürfen und sollen wir betreten. Ja, wir dürfen mit Jesus leben, wir dürfen mit ihm rechnen. Und wir sollen auf sein Wort hören. Denn Jesus zeigt uns den Weg durchs Leben und den Weg zu Gott. Jakob erlebte diese Himmelsleiter Gottes in seinem Traum und er errichtet aus Dankbarkeit, wie gesagt, dieses Heiligtum an diesem Ort da, dieses Heiligtum Bethel, was dann auch eine weite Wirkungsgeschichte hat später. Doch eigentlich, wenn wir uns diesen Traum nochmal ganz genau anschauen, diese Gottesbegegnung und auch das weitere Geschehen, dann wird eines deutlich, es geht Gott nicht um diesen Ort hier. Wahrscheinlich hätte Jakob diesen Traum auch an jedem anderen Ort haben können. Es geht Gott um den Menschen. Es geht Gott hier um Jakob. Er bekommt das Versprechen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Ich lasse dich nicht im Stich. Das heißt, es gilt, egal wo er auch sein wird. Gott ist nicht nur an diesem einen Ort zu finden, sondern er begleitet Jakob durchs Leben, egal wo er hingeht. Und das ist doch heute noch genauso. Es ist ja schön, dass wir eine Kirche haben oder jetzt hier eine riesige Gottesdienstwiese, weil es wichtig ist, dass wir uns treffen können, dass wir uns versammeln können und gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ja, und Gemeinschaft haben untereinander und mit Gott. Aber Gott möchte uns nicht nur in der Kirche, nicht nur im Gottesdienst begegnen, sondern in unserem alltäglichen Leben. Ob wir wach sind oder ob wir träumen, er möchte uns nah sein, er möchte uns begleiten und uns beistehen, jeden Tag. Also Gott geht es auch heute noch um uns Menschen, und zwar um jeden Einzelnen von uns. Gott möchte auch uns sein Versprechen geben. Er möchte es an uns wahr machen als ganz persönlichen Zuspruch an uns, indem Gott zu uns sagt, und zwar zu dir und auch zu mir, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst. Ich lasse dich niemals im Stich. Und Jesus Christus unterstützt das, indem er auch zu uns sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Amen.